Alternative Fakten. Wir wissen wahrscheinlich alle, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Die Sprecherin des nach eigener Einschätzung großartigsten Präsidenten eines befreundeten Landes hat diesen Begriff geprägt, um damit was zu verharmlosen? Lügen. Dieser Begriff wurde kürzlich zum Unwort des Jahres gewählt. Ein anderer Begriff war das Unwort des Jahres 2015. Damals wurde Gutmensch zum Unwort gekürt. Wieso eigentlich Unwort des Jahres? Ist ein Gutmensch nicht ein guter Mensch? Ich habe im Internet eine interessante Gegenüberstellung gefunden. Vorweg, niemand muss sich dieser Charakterisierung von Gutmensch versus guter Mensch anschließen. Ich weiß nicht, ja, kannst gleich die nächste Folie zeigen, wenn möglich. Ja, da haben wir das. Könnt ihr mitlesen. Also, der Gutmensch hat die richtige Gesinnung. Natürlich politisch links. Der gute Mensch braucht keine Ideologie, um zu helfen. Der Gutmensch stellt Forderungen, deren Folgen andere tragen müssen. Das nennt man dann politische Verantwortung. Der gute Mensch sieht sich selbst in der Pflicht und übernimmt immer gerne eigene Verantwortung. Der Gutmensch sieht sich als Anwalt von Minderheiten und Entrechteten. Der gute Mensch macht keine großen Worte und hilft selbst vor Ort. Der Gutmensch teilt die Welt in Gut und Böse ein. Der gute Mensch differenziert und will verstehen. Der Gutmensch, und das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum, fühlt sich moralisch überlegen. Der gute Mensch ist dann eher bescheiden. Der Gutmensch neigt zu symbolischen Taten mit großer Medienwirkung. Also überall, wo eine Kamera ist, wo das Licht aufleuchtet, sind die Gutmenschen ganz schnell da. Der gute Mensch ist einfach immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird, und er hilft nachhaltig. Der Gutmensch will bestimmen, wie sich andere zu verhalten haben. Der gute Mensch will durch sein Handeln in erster Linie Vorbild für andere sein. Kurz zusammengefasst, Gutmenschentum ist eine Paarung aus Machtpolitik und Eitelkeit. Frage, haben wir hier Gutmenschen unter uns? Habe ich mir gedacht. Aber vielleicht doch gute Menschen. Ja? Wer ist ein guter Mensch von euch? Doch so viele. Ja gut, nur mal sehen. Wer von euch gerne in andere Städte reist, dem ist vielleicht schon einmal aufgefallen, dass es in manchen Städten Gutleutstraßen, Gutleutviertel, Gutleutacker gibt. Hat das Wort Gutmensch etwas mit Gutleut zu tun? Dazu die Gesellschaft für deutsche Sprache. Nein, das Wort Gutleut hat nichts mit dem Wort Gutmensch zu tun. Schon seit dem Mittelalter gab es in vielen Gegenden Gutleuthäuser, eine beschönigende Umschreibung für zum Beispiel Hospitale für Aussätzige, insbesondere Leprakranke, die sogenannten guten Leute, die stets außerhalb von Wohngebieten lagen. Die Bezeichnung erhielten die Kranken nicht etwa durch eigene Verdienste, sondern weil jene Menschen, die ihnen zu helfen versuchten, dies als Möglichkeit sahen, sich durch gute Taten den Eintritt in den Himmel zu sichern. Interessant, oder? Und hier sind wir genau bei unserem Thema. Was bringt mir mein Gutsein? Oder wie viel kostet mich der Eintritt in den Himmel eigentlich? Ist da vielleicht was mit Geld zu machen? Eventuell doch so ein bisschen Ablass? Oder ein Haufen guter Taten? Und wer führt denn dann die Strichliste meiner guten Taten? Oder gibt es vielleicht sogar eine Punkteliste für gute Taten? Mit Punktabzug für schuldhaftes Verhalten, für Fehler und Versäumnisse. Zum Beispiel, einfach nur mal so, regelmäßig zum Gottesdienst gehen, 1 Million Punkte für 10 Jahre. Das hört sich doch richtig gut an. Ne? Jeder versäumte Gottesdienst bringt 1000 Punkte Abzug. Immer den Zehnten geben, 100.000 Punkte pro Jahr. Das Finanzamt nicht beschummeln, 50.000 Punkte. Eine alte Dame über die Straße geführt, 100 Punkte. Nachbarn immer freundlich gegrüßt, 50 Punkte. Also wenn ich dann einmal den Gottesdienst versäumt habe, muss ich 10 alte Damen über die Straße führen, um mein Punktekonto wieder auszugleichen. Da wäre so eine Art Sammeltransport über die Straße hilfreich. Ich warte an der Kreuzung, bis genug Ältere zusammen sind, dafür sorge, was gibt das Punkte? Habe ich 1 Milliarde Punkte erreicht, bekomme ich die himmlische Eintrittskarte. Also das mit dem Eintritt in die himmlische Herrlichkeit könnte demnach nicht so ganz einfach sein. Extrem anstrengend und dennoch völlig ungewiss, oder eher eine Angelegenheit für Rechenkünstler. Könnte sein. Wäre da nicht Gott selbst, der mit den Worten des Apostels Paulus Klarheit in die Geschichte bringen kann? Ich lese dazu aus dem Römerbrief Kapitel 3, die Verse 21 bis 24. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Es geht also letztlich darum, wie wir vor Gott bestehen können. Und ganz klar ausgesagt wird hier in Vers 21, dass Gott das völlig unabhängig vom Gesetz, also vom Einhalten der Gebote sieht. Auch das genaueste Einhalten der Gebote oder religiösen Vorschriften würde mich vor Gott nicht freisprechen. Die Rechnung würde auf meiner Seite immer ein Soll ausweisen. Das ist für unsere Ohren, vor allem in unserer auf Leistung getrimmten Gesellschaft, eine höchst anstößige Aussage. Wir sind von Kindheit an daran gewöhnt, dass Leistungen belohnt und Fehler bestraft werden. Natürlich nur, wenn sie entdeckt werden. Wer an seinem Arbeitsplatz die Erwartungen nicht erfüllt, seine Arbeit nicht mindestens zufriedenstellend erledigt, wird an dieser Stelle kaum eine Zukunft haben. Umgekehrt, wer super Leistungen erbringt, alles seiner Arbeit unterordnet und für die Firma profitabel ist, der steigt auf und wird entsprechend entlohnt. Meistens jedenfalls. In meiner Jugendzeit gab es einen Slogan der Sparkassen. Die Ursache und Wirkung in drei Lebensbereichen prägnant ausdrücken. Spare, lerne, leiste was, dann hast du, kannst du, bist du was. Ganz einfach, ne? Auf das Leben als Glaubender übertragen, geh regelmäßig zum Gottesdienst, gib den Zehnten, bete und lies in der Bibel und tu regelmäßig Gutes, dann bekommst du im Himmel einen richtig guten Platz. Manche von euch lacht oder lächelt jetzt vielleicht, aber glaubt mir, ich weiß aus vielen Gesprächen, dass sich der ein oder andere auf diese Weise durch sein Glaubensleben regelrecht quält in der Hoffnung, Gott genau durch dieses Tun besonders zu gefallen und sich die Liebe Gottes quasi doch irgendwie zu verdienen. Und Gott sagt dazu, es tut mir leid, aber das nützt dir nichts. Solange du noch meinst, mich durch dein Tun noch gnädiger stimmen zu können, als ich es sowieso schon bin, bist du im Irrtum. Du kannst meine Liebe zu dir mit keiner noch so guten Tat, mit keinem noch so großen Opfer oder was auch immer vergrößern. Das Einzige, was dir Gewissheit gibt, ist der vertrauende Glaube an meinen Sohn Jesus. Er hat alles, aber auch alles getan, um den Weg in die ewige Gemeinschaft mit mir freizumachen. Nichts und niemand kann noch etwas hinzufügen, was diese Tat noch irgendwie größer machen könnte. Ich fasse die Verse 22 und 24 zusammen. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Mancher wirft uns Christen, die dieser Aussage Gottes glauben, ja vor, eine einfache und billige Gnade zu propagieren. Ihr macht es euch leicht. Ihr sagt, dass Gott selbst alles getan hat, was für euer Heil nötig ist, und könnt euch bequem zurücklehnen. Na super. Ihr könnt im wahrsten Sinne des Wortes den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Auch auf die Gefahr hin, dass euch das jetzt sehr simpel erscheint. Eigentlich ist es sehr einfach, Heilsgewissheit zu bekommen. Meine Schuld und damit meine Verlorenheit anerkennen und Ja sagen zu Jesu vergebener Gnade und Liebe. Das ist es. Nochmal Vers 22. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Das war's. Wenn da nicht unser rebellierendes Ich wäre. Das beginnt doch schon damit, dass wir unserer Schuld und Sünde Gott gegenüber überhaupt erst uns mal bewusst werden und uns dieser Schuld und Sünde stellen müssen. Ich bin ein Sünder. Ja, okay, naja. Also, wenn, dann höchstens ein ganz, ganz kleiner. Kein Räuber, kein Vergewaltiger, kein Kinderschänder, kein Mörder, kein was weiß ich. Ja, okay. Die Wahrheit modelliere ich schon mal ganz gerne zu meinen Gunsten. Und wie ich über manchen Arbeitskollegen rede, das hat mit übler Nachrede oder gar Rufmord ja nun wahrhaft nichts zu tun. Das sind einfach Fakten. Und dass ich in meiner Steuererklärung ein paar kreative Tricks angewendet habe oder Schummeleien, wie man das heute nennt. So ähnlich wie beim Mauspiel, ne? Aber das ist doch von Betrug meilenweit entfernt. Und ab und zu müssen meine Frau und meine Kinder einfach in der entsprechenden Lautstärke hören, was Sache ist. Muss doch mal gesagt werden. Besonders wenn ich müde von der Arbeit nach Hause komme und keine Lust dazu habe, mir irgendwelchen Alltagsquatsch anzuhören. Also bitteschön, das sind doch bestenfalls Lappalien. Mit Verlaub, in Gottes Augen sind sie eben das genau nicht. Weil sie unser Wesen offenbaren. Gott zählt nicht eifrig unsere Verfehlungen. Er führt tatsächlich keine Strichliste. Im Grunde ist er kein bisschen an dieser Sünde, an diesem permanenten Versagen interessiert. Er möchte, dass wir umkehren. Umdenken heißt das im Griechischen wörtlich. Er möchte unser Wesen verändern. Er möchte, dass wir nicht selbstzufrieden stehen bleiben bei unserer kleinen Sünderlein-Mentalität. Ist alles nicht so schlimm. Er möchte, dass wir uns seiner Wahrheit über uns stellen. Und das heißt, wir müssen anerkennen, dass wir wirklich das sind, was der Vers 23 aussagt. Sünder. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Sünde entstellt unser Wesen und verzerrt das Bild, das Gott eigentlich von uns hat. Deshalb bleibt nichts anderes, als sich dieser Wahrheit auch schonungslos zu stellen. Ja, das bin ich. Ein Lügner, ein Betrüger, ein Despot, dem Zorn zugetan, nachtragend, rechthaberisch, fügt gerne noch an, was euch sonst noch einfällt. Regt sich da Widerspruch in uns nach dem Motto, insgesamt bin ich doch aber ganz okay. Dann wissen wir es besser als Vers 23. Nochmal. Solange wir uns der Wahrheit Gottes über uns nicht ganz ehrlich stellen, ohne Ausrede und Beschönigung, wird unser Wesen sich nicht verändern. Es wird sich auch nicht verändern durch vermehrte Kraftanstrengung unsererseits, durch verschärften Antisündenkampf. Die Sünde hat nur einen einzigen Ort, an den sie gehört, unter das Kreuz. Denn dort wurde sie von Jesus besiegt. Dort erfahre ich auch, wenn ich ehrlich davor stehe oder knie, die ganze Wahrheit über mich. Dort ist die Wahrheit über mich im wahrsten Sinne des Wortes festgenagelt. Ohne jede Beschönigung und Verharmlosung. Und von dort aus ruft Jesus auch dir und mir zu, hey, es ist vollbracht. Glaube daran, dass ich alles, alles getan habe, was zu deinem Heil nötig ist. Ist das so schwer zu glauben, dass alles schon getan ist, dass wir nichts mehr dazu tun müssen, nichts mehr dazu tun können? Für viele Menschen ist das unbegreiflich. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich auf einer Rundreise durch Jordanien, Ägypten und Israel. In Jerusalem haben wir unter anderem auch die Bethesda-Teiche besucht, wo Jesus sein Heilungswunder vollbracht hat. Unmittelbar in der Nähe ist die St. Anna-Kirche, um die man unter anderem über Stufen herumgehen kann. Im Vorbeigehen sahen wir eine Frau kniend über die Stufen und den asphaltierten Weg um die Kirche herumrutschen, mit blutenden Knien, leise vor sich hinblickend. Ein wirklich erschütterndes Bild. Unsere Reiseführerin erklärte uns, dass hier täglich oft mehrere Dutzend Menschen genau das tun, in der Hoffnung, so einen Teil ihrer Sünden abarbeiten zu können. Welch eine Qual, in der vagen Hoffnung, Gott vielleicht gnädig zu stimmen. Welch eine Vorstellung von Gott, dass diese armen Menschen meinen, ihm mit dieser Selbstverletzung besser zu gefallen. Es haben Menschen zu allen Zeiten auf sich genommen, an Selbstkasteiung und Geißelung bis hin zur Selbstverstümmelung, um ihre Schuld vor Gott abzutragen oder mindestens zu reduzieren. Zu keiner Zeit konnte man sicher sein, sich selbst genug Qualen zugefügt zu haben. Wie ganz anders spricht Gott. Ich sage nochmal Vers 22, damit es wirklich in unser Bewusstsein durchdringt und möglichst auch dort hängen bleibt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Nichts von Selbstkasteiung und Qual. Nichts von guten Werken zur Erlangung des Heils. Nichts von Riten oder bestimmten Formen, die zum Heil nötig sind. Nochmal die Kritiker eines solchen Glaubens. Ihr Christen macht es euch leicht. Euer Jesus kann für alles herhalten und ihr seid fein raus. Und macht euch einen schlanken Fuß. Glaube genügt. Haha. Das ist Christsein in der Hängematte. Glauben und dann Hände in den Schoß. Gott wird schon machen. Ihr glaubt euch die Welt schön. Hier ist nichts von dem begriffen, was sola fide, allein der Glaube, wirklich bedeutet. Annette hat es gerade schon gesagt, im vergangenen Jahr war das ja in vielen Gemeinden im Rahmen des Reformationsjubiläums auch ein Thema. Man verwechselt aber Ursache und Wirkung, wenn man Christen gewissermaßen unterstellt, den Himmel im Liegestuhl zu erwarten. Deshalb müssen wir zwei Dinge ganz klar auseinanderhalten. Erstens, richtig ist, ich kann mit all meinem Tun und Streben, mit Wohlverhalten und Beten und Bibellesen keine Heilsgewissheit erlangen. Ich werde durch gute Werke und überbordenen diakonischen Einsatz kein Stückchen mehr Himmel sehen. Es gibt keinen himmlischen Anteilsschein, den ich durch eigenes Tun erwerben kann. All mein Tun lässt mich in Gottes Augen kein bisschen frommer, heiliger dastehen. Was wir vorhin von Luther gehört haben, trifft das genau. Es gibt einzig und allein die Zusage Gottes, dass der Glaube an Jesus Christus, der Mensch geworden ist, für meine Sünden gestorben ist, der auferstanden ist und zur Rechten des Vaters sitzt, der am Ende der Zeiten in Herrlichkeit kommen wird, vor dem sich jedes Knie beugen wird, dass dieser Glaube an diesen Jesus Christus rettet. Nichts sonst. Kein Jesus und. Tja, was machen wir jetzt? Doch die Hände in den Schoß legen und chillen? Natürlich nicht. Und jetzt kommt zweitens. Gott geht es um Beziehung. Er möchte, dass wir vertrauensvoll mit ihm leben, dass wir ihn teilhaben lassen an unserem Innersten. Er tut alles dafür, dass wir ihn kennenlernen als den absolut liebevollen und gnädigen Gott, der Gedanken des Heils über uns hat. Und dafür ist keinerlei gute Tat unsererseits überhaupt möglich, überhaupt nötig. In jeder guten menschlichen Beziehung sind wir doch am Leben unseres Ehepartners, unserer Kinder, unserer Freunde interessiert. Ganz selbstverständlich verbringen wir gerne Zeit miteinander, helfen und unterstützen einander. Wir tun Dinge, weil sie dem anderen gefallen, weil sie ihm Freude machen, ohne den Hintergedanken dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Wir tun sie einfach, weil wir diese Menschen lieben. Genauso ist es im Verhältnis von Glaube und Werke. Natürlich zeichnet sich ein christliches Leben durch Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft aus. Natürlich sind mir die Nöte meiner Mitmenschen nicht egal. Natürlich suche ich die Gemeinschaft mit anderen Christen, und zwar verbindlich und nicht nur gelegentlich, bedürfnisorientiert, wie man das heute so schön unschön nennt. Natürlich ist mir die wunderbare Schöpfung Gottes wichtig und ich setze mich für deren Erhalt ein, ohne Anspruch damit die Erde zu retten. Natürlich lebe ich im Gebet und mit der Bibel, die mir die Gedanken und den Heilsplan Gottes offenbart. All das sind aber in keiner Weise Voraussetzungen dazu, Gott vielleicht gnädig zu stimmen. Oder noch ein wenig gnädiger, weil ich ja so fromm bin und damit sicher das ewige Heil auch erreiche. All das macht mich vor Gott keinen Deut angesehener. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Weil ich mich von Gott erlöst und unendlich geliebt weiß, kann ich voll Vertrauen auf seine Kraft in mir Dinge anpacken, Menschen dienen, meinen Beruf mit großer Gewissenhaftigkeit ausüben, ohne darin meine ganze Erfüllung zu sehen. Ich kann frei werden vom Jagen nach Selbstbestätigung und Anerkennung, nach vermeintlicher Sicherheit und dem großen oder kleinen Geld. Die Menge macht's da bei der Geldjagd übrigens überhaupt nicht. Geld und Materielles überhaupt können in jeder Größenordnung zum Götzen werden. Begnadigte Sünder tun Gutes, weil sich ihr Wesen unter dem Einfluss des Geistes Gottes verändert. Und sie bilden sich nichts auf ihre guten Werke ein, weil sie ohne großes Nachdenken einfach aus ihrem Inneren kommen. Aller Zwang und Krampf, sich den Himmel vielleicht doch ein wenig mehr verdienen zu müssen, sind erledigt. Gutmensch sein oder reicht der Glaube? Das ist die Frage. Aber es ist eben keine billige Ausrede für Christen, um möglicherweise ihr Nichtstun zu legitimieren. Allein der Glaube ermöglicht das Anerkennen meiner Schuldhaftigkeit und Verlorenheit. Er ist das Bekenntnis dazu, dass Jesus alles für mich getan hat und dass ich dem nichts, aber auch gar nichts hinzutun kann. Allein der Glaube befreit zu einem Leben voller Aktivität, gegründet in der Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Und allein der Glaube ermöglicht ein Vorwärtsgehen und Anpacken, auch in schwierigsten Situationen, weil ich keine Angst haben muss, dass mich Fehler und Versagen dann vielleicht das Heil doch kosten. So zum Anfang. Wer ist also besser dran? Der Gutmensch oder der gute Mensch? Ich fürchte keiner von beiden. Denn ohne den Glauben an Jesus Christus bleiben beide ganz gewiss eines: verlorene Menschen. Deshalb bleibe ich lieber das, was ich bin, ein begnadigter Sünder. Amen.